ihr dieses Kribbeln, Freunde? In ziemlich genau 4 Wochen geht es wieder los und in der Bundesliga rollt der Ball aufs Neue. Nach einer spannenden letzten Saison stellen sich viele Fragen. Können Leverkusen und Stuttgart ihre starke Performance wiederholen? Können die Dortmunder ihre Champions-League-Form auch in der Liga zeigen? Greifen die Bayern wieder an? Welche Rolle spielt Leipzig? Fragen über Fragen, die wir erst in ein paar Monaten beantworten können. Aber was wir heute schon tun können, ist zu schauen, wie sich die Top-Teams auf die neue Saison vorbereiten und vor allem, wie sie sich personell verstärken. Das Transferkarussell dreht sich und wir drehen uns mit. Und wenn ich sage wir, meine ich wie immer mich und meinen Sportsfreund Jens Secker. Hallo Jens.
Hi Nils. Wir sind ja hier ein Podcast von internationalem Format,
würde ich sagen.
Von daher, bevor wir auf die Bundesliga schauen, lass doch noch mal ganz kurz auch gucken, was so international los
sehr gerne ist.
Und was zumindest in der vergangenen Woche passiert ist, Kylian Mbappé ist endlich in Madrid gelandet, wurde dort vorgestellt vor 80.000 verrückten Madridista.
Madrilenen einfach.
Auch schön. Und was ich ganz bemerkenswert fand, er ist dann natürlich ans Mikro geschritten und hat dann seine Ankunftsrede dann erstmal auf perfektem Spanisch gehalten. Das fand ich schon überraschend.
Ja, aber ist natürlich immer sympathisch, wenn man sich direkt ein bisschen einschleimen kann bei den heimischen Fans und macht das in deren Sprache. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt, weiß ich nicht, einen spanischen Hund hatte, der ihm das beigebracht hat oder ob er da irgendwie andere Verbindungen hin hat. Ich wusste es auch nicht, dass er Spanisch spricht.
Ja, ich meine, er weiß ja schon seit 9 Jahren, dass er irgendwann mal zu Madrid kommt.
Er hat schon
geübt,
meinst du? Genau.
Ja, ich glaube, also er hat sich auf jeden Fall gut darauf vorbereitet. Das kann man nicht anders sagen. Was glaubst du denn, wie das bei den Fans jetzt ankommt? Das ist doch bestimmt eine coole Sache, wenn du dann direkt auch in Spanisch adressiert wirst.
Also von Nachteil ist es in jedem Falle nicht. Ich glaube aber auch, der umgekehrte Fall ist nicht wirklich von Nachteil. Ich muss spontan denken an die Pressekonferenz von Vincent Kompany bei den Bayern, der ein paar Worte auf Deutsch gesagt hat und dann aber auf Englisch kommuniziert hat und jetzt auch die ersten Trainingseinheiten wohl auf Englisch leitet. Und ich glaube auch nicht, dass ihm das jetzt irgendjemand nachteilig auslegt. Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, bleibst du in deiner Muttersprache, die du natürlich im Zweifel besser beherrschst und vielleicht auch sprachliche Feinheiten ein bisschen besser handeln kannst, oder bewegst du dich eben auf ein anderes Feld, bewegst dich in eine andere Sprache auf die Gefahr hin, dass du vielleicht nicht alles so rüberbringen kannst, wie du möchtest, aber natürlich ein paar Pluspunkte sammelst, was so auch das Commitment angeht, zum Land, zur Kultur. Hat beides seine Vor- und Nachteile, würde ich sagen.
Wir erinnern uns an Pep Guardiola. Der hat ja damals auch quasi ein halbes Jahr schon gewusst, dass er zu den Bayern kommt. Also im Winter wurde das ja schon angekündigt, dass er dann im Sommer zu den Bayern kommt. Und er hat ja ab der ersten Pressekonferenz alles auf Deutsch gemacht. Ja. Und man hat auch gemerkt, dass er am Anfang damit noch ein bisschen gestruggelt hat, aber er ist da ja auch ganz gut reingekommen.
Und ich glaube, gerade bei den Bayern ist das übrigens sehr wichtig. Man hat ja auch immer gelesen jetzt bei der Trainersuche, dass das für die Granden, Hoeneß und Co. tatsächlich ein wichtiges Kriterium war, dass die Deutsch sprechen, diese Trainer. Allein schon, damit sich eben ein Hoeneß und ein Rummenigge gut mit ihnen austauschen können, die offensichtlich sich im Deutschen dann doch ein bisschen wohler fühlen als in anderen Sprachen.
Ja. Und Vinny bringt das natürlich auch jetzt alles mit. Also durch seine Zeit in England spricht er natürlich auch ein perfektes Englisch. Ja. Er hat seine belgischen Wurzeln, wo er auch das Französische natürlich sehr, sehr gut spricht. Er hat viele Jahre auch in Hamburg gespielt. Also er hat auch einen Bezug zur deutschen Sprache. Von daher, das ist eigentlich die perfekte Konstellation, wenn du in allen Sprachen, die du so auch so im Team hast, dann noch zu Hause bist.
Ja, true that. Ja, spannend. Mal gucken. Also dann hören wir also spanische Interviews von Mbappé in Zukunft. Auch nicht schlecht. Ja. Aber lass uns mal von Spanien auch nochmal nach England kurz schauen. Denn da war ja auch ein bisschen was los.
Ja, es war ein bisschen was los, besonders bei Manchester United. Und da wollen wir heute mal ein bisschen genauer hinschauen. Denn Manchester United ist ja eigentlich immer die Frage, wann schaffen sie es endlich mal wieder an die glorreichen Zeiten von früher anzuknüpfen unter Sir Alex Ferguson. Der ist nach der Saison 2012-2013 standesgemäß als Premier League-Sieger bei den Red Devils ausgestiegen und seitdem sind sie irgendwie auf der Suche wieder nach Konstanz, auf der Suche nach Erfolgen und seit 2 Jahren versucht sich Erik ten Hag. Wir kennen ihn noch als Trainer von Ajax Amsterdam und als Co-Trainer von Pep Guardiola damals bei den Bayern. Und er hat es geschafft, in der vergangenen Saison mit Manchester United 8er zu werden. Hey, genau. Also Torverhältnis 57-58. Krass. Also starke Nummer. Hat ja 14 Niederlagen in der vergangenen Premier League einstecken müssen. Und zum Vergleich, Manchester City hat 3 Niederlagen hinnehmen müssen. Arsenal 5, Liverpool 4. Da sieht man schon, wie weit sie weg sind. Ja, eigentlich von den Top-Clubs.
Einen anderen Standard, ne? Also ja. Man U ist ja wirklich traditionell eigentlich eins der Top-Teams, die ja auch jahrelang immer um den Champions-League-Titel noch mitgespielt haben. Und jetzt muss man sagen, seit so ein paar Jahren sind sie sowas von raus. Und City hat sie in der Stadt echt absolut abgelöst,
ja, ja, als genau. Nummer 1. Ja. Wie ist es früher? Was hat Sir Alex gesagt, als City dann aufgekommen ist nach dem Investment aus Katar? Katar? Aus den Mittleren Osten. Vereinigten
Arabischen Emirate.
Genau, so ist es. Genau. Und er hat sie ja Noisy Neighbors genannt. Und mittlerweile ist es halt eher andersrum, dass quasi City der große Verein ist und United eben nicht mehr. Dabei haben sie wahnsinnig viel investiert auch in Spieler in den vergangenen Jahren. Ich habe es mal rausgesucht, in den vergangenen 11 Saisons hat Manchester United 1,3 Milliarden Euro in Spieler gesteckt.
Krass.
Unfassbar.
Ja, krass. Also, aber damit sind sie nicht an der Spitze, oder?
Nee, also 1,3 Milliarden, wenn man quasi Ausgaben und Einnahmen gegenrechnet, also das Saldo 1,3 Milliarden. Und das ist das höchste aller Vereine weltweit. Das ist schon verrückt.
Ja. Ja, dann sollte es im besten Falle eben auch sportlich laufen. Ne? Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Und deswegen war ja auch Ende der letzten Saison immer schon viel Diskussion um Ten Hag. Und man musste eigentlich davon ausgehen, dass er in der kommenden Saison kein Trainer mehr ist und jetzt eben dann doch die Rolle rückwärts.
Ja, ja, es war eigentlich so, im Mai wurde in den englischen Medien schon darüber berichtet, Erik ten Hag ist seinen Job los. Mhm. Also ich meine, klar, du wirst Achter mit Manchester United, mit einem der größten Clubs auf der Insel und dass du da jetzt nicht ganz sicher im Stuhl sitzt, das ist ja auch vollkommen klar, aber er hat das Finale, das FA Cup-Finale gegen City gewonnen, 2-1. Mhm. Und trotzdem hat man gesagt, Erik ten Hag wird dieses Jahr kein Trainer bleiben. Mhm. Aber, wie du sagst, ist anders gekommen. Mhm. Und er hat das in einem Interview mit dem holländischen Sender NOS gleich selbst verkündet, warum er denn eigentlich noch Trainer ist bei Manchester United. Er hat gesagt, wie in jedem Unternehmen ist es klug zu evaluieren. Manchester United hat das auch getan. Der neue Eigentümer, Jim Ratcliffe, ist neu im Fußball. Er hat sich Zeit gelassen. Sie haben mit Thomas Tuchel gesprochen, sind aber zu dem Schluss gekommen, dass sie bereits den besten Trainer haben. Was sagst du zu so einer Aussage, Nils?
Oh, ich meine, du kennst mich ja mittlerweile gut genug, Jens, dass ich kein Fan von solchen Aussagen bin. Also er stellt sich mit dieser Aussage ja über Thomas Tuchel, vor allem mit dieser Formulierung. Er hätte ja auch sowas sagen können wie, sie sind zu dem Schluss gekommen, dass sie aktuell, in der aktuellen Situation den besten Trainer haben. Das hätte das zumindest so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, hätte es ein bisschen mehr eingeordnet. Aber so finde ich die Aussage schon echt schwierig, dann eigentlich zu sagen, ich bin der beste Trainer, ist nicht nur unsympathisch, sondern faktisch einfach auch Quatsch.
Ja, und ich glaube, was man auch hätte sagen können, ist so nach dem Motto, wir wollen hier was aufbauen. Und das geht halt im heutigen Fußball nicht mehr in 1-2 Jahren. Ja? Also wenn du mal überlegst, welche Zeit Pep Guardiola bekommen hat bei Manchester City, welche Zeit auch ein Jürgen Klopp bei Liverpool bekommen hat, ein Mikel Arteta bei Arsenal. Die haben alle auch 2-3 Jahre Aufbauarbeit leisten können. Ja. Gut, bei City hat es ein bisschen schneller geklappt, aber die haben alle Aufbauarbeit leisten können und das hätte man ja auch sagen können. Das Projekt ist noch nicht beendet. Mhm. Wir sind hier dabei, Manchester United wieder nach oben zu führen. Wir müssen jetzt nur die richtigen Entscheidungen treffen. Ja. Das wäre auf jeden Fall sympathischer gewesen, als sogar noch zu sagen, ja, ach übrigens, ja, mit Thomas Tuchel wurde wirklich gesprochen, aber dann haben sie sich doch für mich entschieden. Ja? I'm the man.
Ja. Schwierig. Das ist so ein bisschen der Mourinho mit ihm durchgegangen, gefühlt.
Ja, man hat schon auch gemerkt, dass er so diese Phase, als er quasi von allen Seiten auch angezählt wurde, dass er da ein bisschen dünnhäutiger geworden ist. Mhm. Auch mit den Pundits, also mit den Experten auf der Insel, mit einem Roy Keane oder auch mit einem Gary Neville oder auch mit einem Jamie Carragher, die immer auch sehr, sehr negativ gegenüber auch der Spielweise von Erik ten Hag in Manchester United waren. Und da ist er schon auch dann so in den letzten Wochen auf Konfrontationskurs gegangen. Man dachte so, okay, das ist jetzt so das der letzte Tropfen. So, ich wehre mich jetzt nochmal, weil ich weiß, ich habe sowieso nichts zu verlieren. Ich habe sowieso keinen Job mehr. Aber es ist anders gekommen. Er hat seinen Vertrag jetzt auch mittlerweile bis 2027 verlängert und hat von dieser Verlängerung im Urlaub erfahren. Er war wohl auf Ibiza und hat da Urlaub gemacht und plötzlich standen irgendwie die Granden von Manchester United bei ihm vor der Tür und haben gesagt, hier, Erik, wir machen das mit dir und wir verlängern auch den Vertrag. Auch da internes Ausplaudern, immer eine schöne Sache. Ne?
Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt jemanden da aus der Vereinsführung gestört hat, dass er das jetzt so im Detail erzählt hat, wie das jetzt gelaufen ist. Auch das hätte man natürlich ein bisschen allgemeiner wiedergeben können, wie das genau gelaufen ist. Kommunikativ jetzt zumindest auch nicht der Königsweg, den er da gegangen ist.
Nee, ich glaube auch, da ist es natürlich auch immer schön, wenn man das jetzt nicht einfach in einem Interview mit einem holländischen Sender ausplaudert, wie das so gewesen ist, sondern wir haben das ja auch schon oft hier im Podcast gesagt, normalerweise ein Fußballverein ist nichts anderes als ein Unternehmen und da geht es natürlich auch darum, wir sprechen eine Sprache. Und das dann hier so irgendwie auf der Couch bei so einem Fernsehsender als TV-Experte dann so rauszuplaudern, kein guter Stil. Nee. Gerade für einen Verein wie Manchester United, das hättest du ein bisschen anders machen müssen.
Aber ich glaube, das ist auch Resultat einfach dessen, genau was du sagst. Er hat sich vorher angegriffen gefühlt. Ja, ja, jetzt fühlt er sich dann wieder gebauchpinselt, glaube ich, und bestätigt. Und dann kommt man halt so ein bisschen in Plauderlaune. Ne? Und dann erzählt man sowas wahrscheinlich einfach auch gerne und macht sich ein bisschen weniger Gedanken, als man sich machen sollte.
Mhm. Und es ist jetzt aber auch so, das muss man schon sagen, wenn man mal auf die vergangenen Wochen auch schaut, also Manchester United stärkt ihm jetzt auch den Rücken. Also erst die Vertragsverlängerung bis 2027, dann hat er Ruud van Nistelrooy als neuen Co-Trainer auch im Team dabei. Mhm. Sie haben mit Joshua Zirkzee einen holländischen Stürmer auch verpflichtet vom FC Bologna. Geld. Für viel Geld. Ja. Ja, da hat der FC Bayern sich ja auch noch gefreut, weil die Hälfte der Ablösesumme auch noch einstreichen, so um die 20 Millionen, die Bayern kriegt, also insgesamt Paket 40 Millionen Euro. Und Matthijs de Ligt ist ja auch immer noch ein Thema. Ja, also genau. Man hat so das Gefühl, man holt ihm jetzt auch so seine Mannschaft ran, man setzt auch viel auf holländische Trainer, auf holländische Spieler. Mhm. Also man setzt dann schon auch jetzt auf diese Karte.
Jadon Sancho jetzt eigentlich?
Jadon Sancho soll sich, so hat es Erik ten Hag gesagt, soll sich bei ihm entschuldigt haben für sein Fehlverhalten. Wir erinnern uns, im vergangenen Jahr oder in der vergangenen Saison sind die zwei ordentlich auseinandergegangen. Da gab es relativ viel Streit, weil Erik ten Hag hat Jadon Sancho vorgeworfen, dass er nicht richtig trainiert. Und Jadon Sancho hat dann gesagt, Erik, du lügst, das stimmt nicht. Ich habe immer mich reingehängt, ich habe immer gut trainiert. Und dann dachte man eigentlich schon, das Tischtuch ist komplett zerschnitten. Aber jetzt ist er wieder da. Und das ist natürlich, jetzt sind wir wieder auf dem Weg, zumindest in die Bundesliga, das ist natürlich ein schlechtes Zeichen für den BVB. Denn die hatten sich ja nach der Leihe in der vergangenen Hinrunde schon auch gewünscht, vielleicht können wir den Jadon entweder kaufen oder vielleicht auch noch mal eine Saison ausleihen. Aber wenn er jetzt quasi bei Manchester United wieder unterkommt, wird es schwer.
Das glaube ich auch, ja, das stimmt. Und genau, perfekte Überleitung, Jens. Dann lass uns doch mal genau das tun, was ich eingangs angekündigt habe, mal ein paar deutsche Topclubs uns anschauen. Wir, aus Zeitgründen werden wir jetzt nicht über alle sprechen können, aber wir beginnen mal mit den Dortmundern. Mhm. Und man muss ja sagen, die Dortmunder können natürlich nicht so ganz zufrieden sein mit der letzten Saison. Ja, sie waren überraschend im Champions-League-Finale, aber in der Bundesliga sind sie eben nur auf Platz 5 gelandet und das war natürlich eine Enttäuschung. Edin Terzic musste als Cheftrainer gehen, auch nicht ohne als Champions-League-Finalist.
Ja.
Und jetzt hat Nuri Sahin übernommen und sie wollten natürlich jetzt auch ein bisschen was auf dem Transfermarkt noch tun. Ja. Und ein bisschen was ist ja auch schon passiert. Wir wissen, Mats Hummels ist nicht länger ein Dortmunder Spieler und sie haben jetzt Waldemar Anton schon von den Stuttgartern verpflichtet für die Innenverteidigung. Und auch in der letzten Woche wurde Guirassy von den Stuttgartern bestätigt. Da gab es ja erstmal ein bisschen Irritationen.
Sein Knie.
Beim Medizincheck sind Knieprobleme aufgetaucht, die vorher scheinbar nicht so bekannt waren. Dann gab es eine zweite Untersuchung, da wurde dann Entwarnung gegeben. Also mit anderen Worten, Guirassy ist jetzt da und die Dortmunder haben ihn für überschaubare 18 Millionen, das war seine feste Ablösesumme, haben sie ihn geholt. Und er hat einen Marktwert, der doppelt so hoch ist. Also für die Dortmunder jetzt kein so schlechtes Geschäft.
28 Tore hat er gemacht in der vergangenen Bundesliga-Saison. Und wenn du die quasi beim BVB noch mit draufrechnest, dann wären sie auch in der vergangenen Saison schon deutlich weiter vorne gewesen. Weil sie hatten so einen Stürmer wie Guirassy oder auch Harry Kane eben nicht in der Mannschaft. Und da muss man natürlich sagen, Niklas Füllkrug hat, glaube ich, alles in seiner Macht Stehende getan. Und hat in der vergangenen Saison auch Dortmund immer wieder da rausgeholfen. Aber er ist eben nicht so ein 25, 30 Tore Mann. Von daher.
Aber das wird sich zeigen, ob Guirassy das ist bei den Dortmundern. Ja. Ne? Aber ganz spannend wird natürlich jetzt die Frage, wer geht denn noch von den Stürmern? Denn alle gehen davon aus, dass Şahin nur mit einem Stürmer im Normalfall spielt. Und jetzt haben sie da eigentlich vier. Neben Guirassy und Füllkrug haben sie ja auch noch Moukoko und Haller. Und Şahin hat selber gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass sie mit vier Stürmern in die Saison gehen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was macht ein Füller auch? Will der sich auf die Bank setzen?
Ich glaube, Füller hat auf jeden Fall auch nach dieser EM einen Markt.
Ja, glaube ich auch.
Also man hört vom AC Mailand, dass die dran sind. Die haben jetzt Alvaro Morata verpflichtet, wollen aber wohl noch einen zweiten Stürmer holen. Die haben mit Giroud einen kopfballstarken Spieler verloren, der jetzt, glaube ich, 36 oder 37 ist und jetzt in die USA geht. Das heißt, nochmal so ein Stoßstürmer da vorne drin, der auch kopfballstark ist, den würden sie schon gerne verpflichten. Und auch Atletico Madrid, wo ja Morata herkam, die haben wohl auch die Fühler schon ausgestreckt. Aber
und Napoli habe ich auch noch gelesen. Angeblich auch noch eine Option.
Genau, weil Osimhen wohl möglicherweise zu PSG wechselt. Also tatsächlich wird spannend, was da noch passiert. An meiner Stelle, ich würde auf jeden Fall gucken, dass ich für Moukoko zumindest einen Leihverein finde. Ja, der muss jetzt spielen. Der ist jetzt 19, was auch total verrückt ist. Der spielt gefühlt schon 3 Jahre in Dortmund, kommt immer mal wieder rein, aber so einen richtigen Stammplatz hatte er nicht. Und ich glaube, der muss spielen. Und wenn ich es nicht schaffe, ihm diese Perspektive aufzuzeigen, dann muss ich ihn entweder verleihen für ein oder zwei Saisons oder muss ihn eben verkaufen.
Also den Fülle würde ich an Dortmunds Stelle auch auf keinen Fall abgeben. Du weißt auch nie, was passiert mit Verletzungen und so weiter. Dann ist Guirassy irgendwie länger verletzt und dann hast du da keinen mehr von dem Format. Und ich glaube, wenn die Dortmunder sich das aussuchen könnten, würden sie Moukoko, genau wie du sagst, verleihen, dass der spielt, und Haller wahrscheinlich abgeben.
Ja, könnte auch so sein. Ich glaube, Haller muss auch möglicherweise nochmal einen neuen Versuch starten, irgendwo anders. Seine Dortmunder Zeit war ja schon sehr, sehr überschattet von der Krebserkrankung, die er ja leider erleiden musste. Von daher, ich glaube, Haller muss einen neuen Start machen irgendwo. Aber du kannst halt Moukoko auch nicht immer als Stürmer Nummer 3 da hinten irgendwie versauern lassen. Also wie gesagt, entweder du musst ihm eine Perspektive aufzeigen, dass er eben als möglicherweise zweiter Stürmer so um einen Füllkrug oder auch um einen Guirassy rum spielen kann. Wenn er das nicht tut, dann musst du ihn abgeben. Von daher, ja.
Und spannendes Gerücht auch noch, Pascal Kroos wird ja die ganze Zeit auch noch gehandelt, dass die Dortmunder ihn holen. Angeblich möchte er auch, aber es scheint schwierig zu sein, mit Brighton da eine Einigung zu finden. Und wenn Pascal Kroos kommt, ist wohl auch die Frage, was passiert dann mit Emre Can, der ja letztes Jahr immerhin Kapitän war bei den Dortmundern. Ja. Aber das scheint zumindest mal im Bereich des Möglichen zu sein, dass auch Can dann eventuell geht.
Ja, ist super viel im Fluss beim BVB. Also muss man wirklich mal sagen, du bist ja eben da so kurz rein, dass du sagtest, irgendwie Nuri Şahin für Edin Terzic. Ich glaube, zumindest aus kommunikativer Sicht hat Edin Terzic eigentlich immer einen guten Job gemacht. Ich finde, er hat oft die richtigen Worte verwendet. Er hat auch so dieses Feuer rübergebracht. Woran es ihm vielleicht ein bisschen gemangelt hat, waren so die taktischen Feinheiten, die taktischen Kniffe, weil sie eben nicht diesen Ballbesitz-Fußball gespielt haben, den auch Dortmund gerne spielen würde. Lars Ricken, neuer Geschäftsführer Sport, der jetzt ja Aki Watzke ablösen wird. Also da ist jetzt einfach viel im Fluss und man muss mal sehen, wie das so umgeht.
Und mit Nuri Sahin werden wir uns auf jeden Fall in den kommenden Wochen, glaube ich, noch ein bisschen
auseinandersetzen.
Ja, weil mir geht's wie dir. Ich fand Edin Terzic bei den Pressekonferenzen und auch bei den Interviews stark, muss ich wirklich sagen. Also man kann über Kleinigkeiten immer reden. Und bei Nuri Sahin bin ich zumindest jetzt mal von den allerersten Interviews, um es ganz offen zu sagen, noch nicht restlos überzeugt. Ich habe mir auch gestern das Interview angeschaut, nachdem die Dortmunder irgendwo in Thailand da 4-0 auf die Mütze bekommen haben im Vorbereitungsspiel. Und klar, es ist immer so ein bisschen undankbar, was willst du sagen? Weil auf der einen Seite willst du jetzt nicht gleich die Spieler total ins Senkel stellen. Es ist ein Vorbereitungsspiel, es war warm, Jetlag und so weiter. Dann musst du aber natürlich trotzdem darauf hinweisen, dass das nicht der Anspruch eines Champions-League-Finalisten ist, da irgendwo auf einem thailändischen Land irgendwie 4-0 zu verlieren. Ja. Und ich weiß auch nicht, also irgendwas, ich kann es noch nicht ganz genau benennen, irgendwas stört mich so ein bisschen bei seinen Interviews. Aber vielleicht komme ich noch drauf und wir werden darüber nochmal im Detail sprechen.
Das sollten wir auch machen und dann müssen wir uns auch mit Nuri Sahin mal ein bisschen beschäftigen. Denn Nuri Sahin war zum Beispiel ja unter Jürgen Klopp auch einer der Köpfe im Team. Also, und mir war das gar nicht so bewusst, aber ich glaube, Sebastian Kehl hat es auch gesagt, dass Nuri Sahin, der kam mir immer ein bisschen ruhig und ein bisschen still vor. Ja. Aber Sebastian Kehl hat jetzt neulich auch in einem Interview mal gesagt, ja, Nuri war schon immer einer, der seinen Mund aufgemacht hat. Es war immer einer, auch der Lautsprecher der Mannschaft. Ist mir überhaupt nicht so in Erinnerung gewesen.
Mir auch nicht. Und was ich immer an Terzic gut fand, bei dem hatte ich das Gefühl, der ruht angenehm in sich selbst. Und bei Sahin habe ich immer das Gefühl, dass da so eine ganz leichte Unsicherheit mitschwingt, wenn er vor den Kameras den Mund aufmacht. Aber wie gesagt, wir bleiben da mal dran und da werden wir uns nochmal im Detail mit beschäftigen.
Auf jeden Fall.
Und wenn wir schon bei Waldemar Anton und Gyasi auch sind, die gegangen sind, kommen wir natürlich jetzt ganz elegant auch zum VfB Stuttgart, die ja nach einer wirklich richtig, richtig guten Saison nicht nur die beiden auf jeden Fall verlieren, sondern sie haben ja auch Hiroki Ito schon an den FC Bayern abgegeben. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, bricht die Mannschaft von Sebastian Hoeneß jetzt auseinander? War das jetzt nur ein Strohfeuer letzte Saison und dann verabschieden sie sich jetzt wieder ins Mittelfeld?
Das ist irgendwie so der Fluch der guten Tat. Ne? Ja, also hast du so eine super starke Saison, fängst am letzten Spieltag sogar den FC Bayern noch ab, wirst Zweiter. Chris Führig ist ja auch immer noch mal bei verschiedenen Vereinen auf der Liste. Auch um Silas gab es noch verschiedene Gerüchte. Jetzt haben sie Nübel. Wird ja zumindest als Keeper noch mal ein oder zwei Jahre, glaube ich, sogar in Stuttgart bleiben.
Ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber auf jeden Fall bleibt er jetzt.
Also von daher ist er auf jeden Fall noch da. Schwierig, wirklich schwierig.
Ja. Ich bin auch gespannt, aber Sportvorstand Wohlgemuth sieht das natürlich erstmal anders. Er sagt in der Welt am Sonntag, wir haben Leistungsträger abgegeben, genauso wie wir das im Sommer vor einem Jahr getan haben. Aber wir stehen weder vor einem Ausverkauf noch vor einem Umbruch. Also tatsächlich muss man ja sagen, hat der VfB auch im Vorjahr ein paar starke Spieler abgegeben und sie haben sich gut gefangen. Und deswegen sagt er, Grund zur Panik gibt es nicht. Das sei halt ein Teil des geplanten Weges zurück. Und er meint damit natürlich den VfB da wieder in der Spitzengruppe der Bundesliga zu etablieren. Aber das kann gut gehen, muss es natürlich auch nicht. Ne? Das wird auch nicht jedes Jahr so funktionieren, dass du starke Spieler abgibst und das wieder kompensieren kannst. Also das wird spannend zu sehen sein, ob die Stuttgarter das wirklich schaffen.
Ja, weil du auch mal sagen musst, sie haben natürlich auch mit den Einkäufen in der vergangenen Saison auch total richtig gelegen. Also die Spieler, die sie abgegeben haben, ein Endo, der zu Liverpool gegangen ist, konnten sie durch Stiller 1-1 ersetzen, auf der linken Seite Borna Sosa durch Mittelstädt, die eben genauso eingeschlagen sind. Und jetzt muss man eben mal gucken, wie das jetzt so funktioniert. An UNDAF sind sie dran. Das scheint aber auch einigermaßen kompliziert zu sein, weil UNDAF würde gerne auch zum VfB Stuttgart wechseln, auch fest wechseln. Der ist ausgeliehen gewesen in der vergangenen Saison von Brighton & Hove Albion. Aber die haben halt auch gemerkt, dass UNDAF eine gute Saison gespielt hat und sagen halt auch, naja, wir könnten ihn vielleicht auch gut gebrauchen oder ihn sogar noch teurer an einen anderen Verein verkaufen. Also von daher, da ist noch viel, viel im Fluss.
Ja, das stimmt. Und ich meine, als Stuttgart, was willst du aber auch machen, wenn du da Spieler hast, die natürlich auch unbedingt weg wollen, ne? Und ich glaube, bei den drei, die jetzt gegangen sind, war das eben auch der Fall. Und man sagt ja so schön, Reisende soll man nicht aufhalten. Und ich glaube, in dem Fall ist das tatsächlich einfach auch alternativlos. Mhm. Die musst du dann gehen lassen. Und sie nehmen ja auch ein bisschen Geld ein.
Ja.
Das können sie wieder ausgeben. Und es steht ja auch schon ein bisschen was fest. Demirovic, genau. Ne, für 21 Millionen ist er gekommen.
Rekordablöse,
genau,
der Stuttgarter.
Von Augsburg. Also der kann auf jeden Fall schon mal helfen. Und ich glaube, da wird auch noch ein bisschen was passieren.
Ja, also ich bin sehr gespannt. Ist natürlich mit Blick auf die Champions League auch spannend. Wir werden auch, oh, das müssen wir unbedingt machen jetzt. Wir müssen uns mit dieser neuen Champions League Orga ein bisschen beschäftigen.
Oh je,
Mini. Weil es wird noch mal mehr Spiele geben, als es in den vergangenen Jahren schon der Fall war. Wir haben ja eine Reform, die jetzt zu dieser Saison 24/25 greift. Also das heißt, noch mal mehr Spiele, die auch auf den VfB zukommen. Und die sind es ja auch mal gar nicht gewöhnt, ja. Sondern die konnten die vergangenen Jahre ja einfach die Bundesliga und ein bisschen Pokal spielen und gut. Also von daher brauchst du dann auch noch mal 2, 3 mehr vielleicht, um die Mannschaft auch entsprechend aufzufüllen. Von daher, ja, wird spannend zu beobachten sein.
Und damit kommen wir zum Abschluss unseres Transferkarussells natürlich noch nach München.
Warum auch nicht?
Ja, Max Eberl und Christoph Freund waren schon fleißig und es gibt ja schon einige Sachen zu verkünden. Stanisic kommt erstmal zurück, ja, war an Leverkusen ausgeliehen, hat da eine gute Saison gespielt,
ja.
Ist Meister geworden und hat jetzt direkt seinen Vertrag in München auch verlängert bis 2029. Also das ist einer, auf dem bauen sie einfach für die Zukunft. Ne?
Aber auf welcher Position? Was glaubst du? Wird er Rechtsverteidiger oder wird er Innenverteidiger spielen?
Ich glaube schon, dass sie ihn eher hinten rechts einplanen.
Mhm.
Also mal gucken, was jetzt bei den Innenverteidigern da auch noch passiert. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Aber ich denke, der erste Gedanke ist schon Rechtsverteidiger.
Mhm.
Denn sie haben ja, und da sind wir dann auch bei Innenverteidigern, Ito, wie gesagt, von Stuttgart geholt für 30 Millionen. Der kann auch links spielen.
Ja.
Da ist wieder die Frage, was passiert mit Davis?
Klar.
Geben sie den noch ab oder nicht? Und dann haben die Bayern darüber hinaus ja noch Joao Palhinha geholt. Wir erinnern uns, das war
die
ja
Holding eine ziemliche, Six.
Genau, endlich die Holding Six. Thomas Tuchel wird wahrscheinlich in die Tischkante beißen, als er jetzt da ist. Das war eine lange Hängepartie, sollte eigentlich im Winter schon kommen. Und jetzt haben sie ihn dann für rund 51 Millionen von Fulham verpflichtet.
Mhm.
Und fast noch spannender eigentlich von Crystal Palace, Michael Olise für 53 Millionen gekommen.
Ja.
Wie bewertest du denn die Einkaufstour des FC Bayern bislang?
Ja, also dass sie für Ito 30 Millionen ausgegeben haben, ich glaube, das hast du ja in der vergangenen Saison schon gemerkt, dass sie mit der Innenverteidigung einfach nicht zufrieden sind. Ja. Kim Min-jae und Delikt Upamecano, sie haben eigentlich, nicht zu vergessen, Eric Dyer,
ja.
Sie haben eigentlich nicht wirklich so ein Pärchen gefunden, wo man sagen kann, darauf können wir uns jetzt verlassen.
Ja.
Jonathan Tah ist ja auch noch im Gespräch.
Stimmt.
Also von daher, das wird schon spannend sein, aber Ito, einen Linksfuß, einen linken Innenverteidiger zu holen, das kann ich schon nachvollziehen. Bei Palhinha und bei Michael Olise tue ich mich ein bisschen schwerer. Ich habe schon viele Spiele auch von Fulham gesehen in den vergangenen Jahren. Ja, Palhinha ist mehr so ein klassischer Abräumer. Okay, haben sie wohl identifiziert, dass wir so jemanden brauchen. Für mich aber in der Spieleröffnung nicht stark genug. Also nicht vergleichbar mit einem Rodri oder mit einem Declan Rice oder sowas in der Richtung. Da ist er schon eine ganze Stufe drunter. Und Michael Olise stand halt in den vergangenen Jahren auch eher im Schatten von einem Wilfried Zaha oder auch einem Eze. Von daher, boah, 53 Millionen für ihn auszugeben. Er hat ja auch viele Spiele verpasst in der vergangenen Saison,
das verletzungsbedingt. Ist auch so ein Punkt, ne?
Ja, und, schwierig.
Ist, ja? Ich meine, die holen jetzt einen Flügelstürmer wieder, der offensichtlich ein bisschen verletzungsanfällig ist.
Ja.
Und damit haben die Bayern ja nun sehr gute Erfahrungen gemacht
mit Coman,
mit Gnabry, die ja extrem lange ausgefallen sind. Also es ist so ein bisschen die Frage, ob sie da jetzt vom Regen in die Traufe kommen.
Ja.
Ja, man weiß es nicht. Also grundsätzlich da ein bisschen neue Impulse zu setzen, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Aber dann musst du natürlich auch Spieler abgeben.
Ja, und es sind halt auch keine Spieler von internationalem Format. Also keiner dieser drei Spieler hat in der vergangenen Saison international gespielt.
Mhm.
Weder Palhinha, noch Olise, noch Ito. Also die kennen auch so diesen Druck Champions League, der ja immer auf den Bayern auch lastet, dass sie da möglichst weit kommen. Den kennen sie einfach auch noch nicht. Von daher.
Aber auf der anderen Seite, ja? Ich glaube, wenn du halt Spieler von diesem internationalen Format holst,
klar,
dann kosten die wahrscheinlich eben auch nicht 50, sondern eher 80 und mehr Millionen.
Absolut.
Ne?
Ja.
Und vielleicht sagen wir auch in ein, zwei Jahren, das waren genau die richtigen Käufe, die haben sich nochmal weiterentwickelt, sind auf das nächste Level gekommen. Was du vielleicht, ich meine, die Premier League ist eine Top-Liga, man muss ja auch sagen, selbst die Mittelfeldvereine sind da stark und sind mittlerweile auch personell sehr, sehr gut besetzt. Und dennoch ist natürlich der FC Bayern nochmal eine andere Hausnummer als jetzt Crystal Palace. Und deswegen ist da schon die Möglichkeit da, dass die sich auch nochmal ein Stückchen weiterentwickeln. Aber das ist übrigens interessant, dass die Bayern so viel jetzt in der Premier League sich bedient haben. Mhm. Also sie haben jetzt in den vergangenen 12 Monaten rund 200 Millionen Euro auf die Insel überwiesen. Also knapp die Hälfte davon war allein Harry Kane. Aber wir erinnern uns, Eric Dier haben sie auch noch geholt. Genau. Also in der Premier League gucken sie sich gerade viel um scheinbar.
Ja, absolut. Und ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, weil ich meine, im Prinzip, du hast jetzt schon relativ viele Flügelstürmer. Was ist mit einem Coman? Ja. Was ist mit einem Gnabry? Auch ein Leroy Sané geht in sein letztes Vertragsjahr. Aber wenn du für einen Leroy Sané zwischen 50 und 60 Millionen ausgeben oder ausgeben musst als aufnehmender Verein, wer zahlt das im Moment? Gerade bei Sané, der auch so verletzungsanfällig war im vergangenen halben Jahr. Wer zahlt diese Summe jetzt? Ja. Schwierig.
Sie müssen auf jeden Fall Spieler loswerden und das ist ja ganz klar und das ist auch in den Interviews immer rauszuhören und ich glaube, wenn sie sich's aussuchen könnten, würden sie jetzt mal Coman abgeben und auch Gnabry abgeben, weil die einfach zu viel verletzt sind. Sind gute Spieler, ohne Frage, aber wenn du halt nur die Hälfte der Saison, wenn überhaupt, mit denen rechnen kannst und die haben halt auch krass hohe Gehälter, das scheint ja jetzt auch gerade so eine Maxime zu sein, dass sie insgesamt die Gehälter da runterfahren wollen. Und wenn jetzt ein Gnabry, ich weiß nicht, was er kriegt, 18 Millionen oder sowas im Jahr und spielt halt nur so ein paar Spiele, das ist einfach dann zu viel Geld. Das ist
zu viel.
Ja. Und deswegen verstehe ich auch, dass sie dann noch ein bisschen was tun sollen. Also Eberl hat jetzt auch jüngst in einem Weltinterview gesagt, zwar muss am Ende der Transferperiode auch bei uns das Verhältnis zwischen Ein- und Ausgaben stimmen, denn das ist mittlerweile die wirtschaftliche DNA des FC Bayern, aber wir können es uns auch mal erlauben, erst zu kaufen, ohne schon vorher Spieler verkauft zu haben. Mhm. Und er sagt aber auch, wahrscheinlich werden wir noch Abgänge haben. Also das haben sie vor, aber es scheint sich ja ein bisschen schwierig zu gestalten.
Ja.
Der Licht, hast du schon gesagt, ist bei Menu im Gespräch, also einen Innenverteidiger wollen sie, glaube ich, auch noch abgeben. Mit Upa wollen sie scheinbar weitermachen, mit Minjae Kim auch. Und dann hast du mit Eric Dier ja auch noch einen, hast Ito mit dazugeholt. Ja. Also ich meine, klar, du brauchst eine doppelte Besetzung, aber irgendwann ist dann auch mal gut. Ne?
Ja, und also gerade dieser De Ligt und auch Jonathan Tah, das scheint ja auch irgendwie zusammenzuhängen. Ja. Also die Bayern wollen eine gewisse Summe für den holländischen Innenverteidiger haben und am liebsten dann auch noch Jonathan Tah als Ersatz verpflichten. So, die Leverkusener wollen aber auch nicht unbedingt jetzt Jonathan Tah an den FC Bayern verlieren. Ja. Deswegen, die Konstellation ist nicht ganz so einfach.
Aber das kann, also wenn die den Tah noch holen, dann müssen sie doch eigentlich noch mehr als De Ligt abgeben.
Ich glaube, Upa wird gehen. Upamecano, hast du in den vergangenen 2 Jahren auch nicht das Gefühl gehabt, dass er sich da jetzt wirklich in die Mannschaft gespielt hat. Von daher, ich glaube, das ist schon ein Verkaufskandidat. Aber auch da, ich meine, die Bayern haben an Leipzig. Was waren das? 40, 45, 50 Millionen Euro gezahlt. Von daher, die willst du ja bestenfalls auch irgendwie grob wieder reinholen. Ja. Und das für einen Spieler, der in den vergangenen 2, 3 Jahren überhaupt nicht an seinen Leistungen aus Leipzig anknüpfen konnte.
Ich bin gespannt, weil da hört man Widersprüchliches bei Upamecano. Ja. Es gibt, glaube ich, schon auch einige im Verein, die an ihn glauben und sein Potenzial sehen. Wenn er halt seine Böcke, die er zwischendurch immer mal wieder schießt, einfach mal abstellen würde, wäre das ein Top-Innenverteidiger. Aber er hat halt immer wieder richtig krasse Fehler gemacht, die teuer waren für die Mannschaft.
Und apropos Leipzig, die Bayern sind ja noch an Xavi Simmons dran, der in der vergangenen Saison zumindest in Leipzig gespielt hat, aber eigentlich PSG gehört.
90 Millionen stehen hier im Raum.
Und hat auch eine Top-EM gespielt, das muss man sagen.
Also der
starke Saison bei Leipzig gespielt.
Aber da sind wir wieder beim Kernproblem. Die Bayern haben viele Flügelspieler und sie müssten erstmal welche abgeben. Und das hat übrigens auch Uli Hoeneß erst, ich glaube, gestern bestätigt, als er mal wieder ein bisschen geplaudert hat bei einem öffentlichen Auftritt. Und er hat auch gesagt, bevor wir jetzt neue Spieler kaufen, müssen wir erstmal 1, 2, 3 Spieler verkaufen. Mhm. Er plant einen Generalangriff, aber er sagt auch, der FC Bayern hat keinen Geldscheißer. Das ist, glaube ich, eine sehr klare Ansage an Max Eberl und Christoph Freund. Und die wollen ja auch. Die wollen ja auch verkaufen und eigentlich noch spannender, finde ich, als bei den Flügelspielern und in der Defensive ist es, Defensive gespielt. Ich denke aber jetzt vor allem an Kimmich und Goretzka, weil die beiden stehen offensichtlich auch auf der Abschussliste. Und das ist natürlich gerade bei Kimmich schon krass.
Ja, ich will aber bei Goretzka anfangen, weil ich da auch Uli Hoeneß die Formulierung stark fand, die er bei diesem öffentlichen Talk da gestern rausgelassen hat. Er sagte nämlich, ja, Leon, er hätte nochmal eine Chance verdient. Jeder hat quasi das Recht auf eine zweite Chance und auch Leon hätte sich eine neue Chance noch verdient. Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass er so schwach war, dass er sich nochmal eine Chance verdienen musste, aber augenscheinlich sieht es der Uli so.
Also die Formulierung finde ich auch merkwürdig, muss ich sagen. Also er hat ja auch die letzten zwei Jahre nicht wenig gespielt, muss man sagen. Klar, ich glaube, man hat sich in den großen Spielen teilweise mehr von ihm erwartet. Aber diese Formulierung finde ich dann trotzdem nicht so hundertprozentig zutreffend.
Ja, und quasi noch für einen derjenigen, die ja auch die Champions League gewonnen haben vor ein paar Jahren. Ja. Also da war er ja maßgeblich dran beteiligt. Von daher dann jetzt zu sagen, ja, er hat eine zweite Chance verdient.
Jetzt hätte er irgendwas
falsch gemacht. Genau, für so einen verdienten Spieler. Von daher. Und Kimmich? Tja, lass mal so rum rangehen, Nils. Wo würde denn Kimmich in der aktuellen Bayern-Mannschaft einen Platz finden?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, im defensiven Mittelfeld tendenziell nach wie vor nicht, weil da erstmal Palinha spielen wird, wenn sie den jetzt frisch verpflichten.
Pavlovic.
Und perspektivisch genau, wenn sie da Pavlovic einsetzen wollen, den wollen sie ja aufbauen, den wollen sie halten, dann musst du den auch eigentlich spielen lassen. Demnach würde Kimmich nur hinten rechts bleiben. So, jetzt haben sie aber den Stanisic da. Und dann gibt es ja noch ein paar andere Alternativen. Ja. Wir haben einen Masraoui, wir haben einen Boué.
Ja.
Also auch da wird es eng für Kimmich. Und ich finde, wenn man bei Max Eberl zwischen den Zeilen liest, hört man das auch relativ deutlich raus, dass Kimmich nächste Saison, wenn es zumindest nach den Verantwortlichen geht, eher nicht mehr bei den Bayern spielt. Denn Eberl sagt über Kimmich, er hat noch ein Jahr Vertrag. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir nach seinem Urlaub miteinander reden. Joshua ist ein sehr guter Spieler, aber es gilt einfach ganz generell, dass der Profifußball ein Leistungssport ist. Wir können keinem Spieler per se sagen, hey, du bist der, der gesetzt ist. Und weiter, dass Joshua große Verdienste für den FC Bayern hat, steht außer Frage. Trotzdem muss jeder beim FC Bayern den Kampf um den Stammplatz annehmen. Was hörst du da, Jens?
Also ich höre nicht, dass Kimmich jetzt einer der Säulen für die Zukunft des FC Bayern ist.
Ja, ja.
Also das definitiv nicht. Und ich meine, man könnte das ja eigentlich schon ganz gut machen. Ich meine, Pavlovic, ja, hat in der vergangenen Saison so seine Breakthrough-Saison gehabt, aber ist auch in der zweiten Jahreshälfte oder in der zweiten Saisonhälfte relativ viel ausgefallen. Von daher, jetzt habe ich so ein paar Linien, wo ich sage, ich brauche eine Holding Six und kann den Kimmich dann auf eine Acht eigentlich auch so sein offensives Potenzial ausspielen lassen. Ja. Das wäre für mich schon auch eine Position, die er bekleiden könnte, gerade wenn du nicht auf Goretzka setzt und dann hättest du mit Kimmich da eine Top-Alternative.
Aber wenn wir jetzt mal diese Aussagen von Hoeneß und von Eberl nebeneinander stellen, ist die Tendenz ja klar.
Bist du aber nicht.
Genau, dann ist die Tendenz ja eher, wir behalten Goretzka und haben ihn dann eben eher als Backup für einen Pavlovic oder einen Palinha, weil Goretzka sich im Zweifel wahrscheinlich auch eher ohne Murren auf die Bank setzt als ein Kimmich. Und den Kimmich werden sie dann wahrscheinlich eher abgeben. Also wenn ich das höre, was Eberl da sagt, wenn du den Spieler auf jeden Fall halten willst, dann wählst du völlig andere Worte.
Ja.
Dann sagst du sowas wie, der ist so ein verdienter Spieler, Identifikationsfigur, wir planen unsere Zukunft. Und dann sagst du doch nicht sowas wie, das ist hier ein Leistungssport.
Ich finde das sogar fast frech in Kimmichs Richtung. Weil, also wenn du Kimmich eine Sache nicht absprechen kannst, ist, dass er nicht will.
Ja, ja.
Der Typ brennt von der ersten bis zur letzten Sekunde.
Ja.
Und dann jetzt zu sagen, ja, Fußball ist ein Leistungssport.
Mhm.
Also, sorry. Ja. Das ist einer, der sich immer reinhängt, der sein Leben dem Fußball unterordnet. Also von daher, das finde ich schon ein starkes Stück.
Ja, also bin ich auch gespannt, wie das ausgeht. Und nur, weil es mir gerade noch einfällt, auch zu Goretzka hat sich ja Eberl geäußert. Und da sagte er, was die Zusammenstellung eines Kaders angeht, heißt das nicht immer, dass die 20 besten Spieler zusammen sind, sondern die 20, die am besten auf dem Platz harmonieren. Er hat da unter anderem auch die spanische Nationalmannschaft bei der EM als Beispiel genannt. Und er sagt, es war für Leon hart, dass er bei der EM nicht dabei war, aber das muss man ertragen. Der Erfolg einer Nationalmannschaft steht über einem Einzelschicksal, der Erfolg eines Clubs genauso. Da höre ich dann auch wieder raus, ja, dann setzen wir dich auf die Bank, kannst halt da bleiben, aber spielst auch nur, wenn die anderen nicht können.
Ja, und bitte Klappe halten.
Genau.
Also auch nichts fordern, das wäre auch in Ordnung.
Ja. Warum äußert Eberl denn solche Gedanken so lautstark? Also man könnte ja auch einfach weniger in der Richtung sagen.
Und das ist eigentlich das, was wir wahrscheinlich als guten Stil auch bezeichnen würden. Ja. Also warum sprichst du über sowas so offensiv? Warum kommst du beim FC Bayern immer wieder in die Not, dich zu diesen Themen so offensiv zu äußern? Das will mir einfach nicht in den Kopf. Weil besonders jetzt mit Kimmich, das jetzt schon so anzukündigen und ja, wir sprechen dann, wenn er zurück ist, sprich doch bitte erst mit deinem Spieler und dann kannst du gerne den Medien sagen, was besprochen wurde oder wenn eine Entscheidung getroffen wurde. Aber immer dieses über ungelegte Eier sprechen, was beim FC Bayern jetzt in den vergangenen Jahren anscheinend zum guten Ton geworden ist, das will mir nicht in den Kopf, warum das immer so sein muss.
Ich glaube, das ist einfach Strategie vom Eberl dahingehend, dass sie eben jetzt gerade nicht mit ihm sprechen können, weil Kimmich wahrscheinlich gesagt hat, ich mache jetzt erstmal Urlaub und danach können wir uns unterhalten, weil ja, der
FC Bayern... Aber das ist auch sein gutes Recht.
Ja, ja, genau. Und, ja. Und der FC Bayern muss sich ja auch an gültige Verträge halten. Das heißt, sie können ja uns auch nicht einfach sagen, du bist jetzt weg, wir schieben dich jetzt irgendwie ab. Und ich glaube, dass das einfach Eberls Art und Weise ist, über die Medien ein ganz klares Signal an Kimmich zu senden, mit dem er gerade nicht direkt sprechen kann. Stell dich schon mal darauf ein, dass du nächstes Jahr nicht hier bist und guck dich schon mal um, wo du spielen willst. Ich glaube, das ist die Strategie dahinter.
Aber das ist doch kein guter Stil.
Nein, bin ich völlig bei dir. Das ist kein guter Stil, aber ich glaube, das ist die Idee dahinter.
Und dann quasi schon mal potenziellen Käufern auch zu zeigen, den Kimmich könnt ihr haben, den Goretzka könnt ihr auch haben, wenn er sich bei uns nicht auf die Bank setzen will. Ja. Und wir haben so viele Flügelstürmer und wir wollen den Xavi noch, also nehmt am besten auch noch irgendwie einen Außenstürmer von uns.
Ja. So läuft's halt, ne? Es ist nicht schön, aber so läuft's.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das in allen Vereinen so läuft. Es gibt schon auch noch Vereine, in denen man das Gefühl hat, da wird erst gehandelt und dann drüber gesprochen. Und dass jetzt beim FC Bayern das jetzt so geworden ist, dass immer erst gesprochen wird und dann gehandelt, das finde ich schon schwierig.
Grundsätzlich hast du auch recht. Ich glaube halt, wenn du da in der Verantwortung bist und hast eben genau jetzt diese Situation, du willst das eigentlich schnellstmöglich klären, weil... Wenn du neue Spieler verpflichten willst, musst du welche verkaufen, kannst aber jetzt erstmal 3 Wochen nicht mit dem reden, weil der im Urlaub ist, ist natürlich irgendwie auch blöd. Ja. Und so geht es zumindest auf einer Seite vielleicht ein bisschen voran, nämlich auf der potenziellen Vereine, die ihn dann verpflichten können. Ja, mal gucken.
Spannend.
Gibt's ja nächste Woche, wenn wir uns wieder hören, dann schon irgendwie Entwicklungen auch in der Richtung. Also bei Kimmich wahrscheinlich noch nicht, weil ich glaube, der ist dann noch im Urlaub. Ja. Aber möglicherweise gibt's ja sonst ein paar Verkäufe, die wir verkünden können beim FC Bayern. Oder auch bei den anderen Vereinen. Wir schauen mal.
Genau.
Ich würde sagen, für heute reicht's, oder? Ja. Genug Transfergeschichten.
Ja.
Wir sind nicht Transfer-Update, die Show, Freunde. Hier ist immer noch der Stadionsprecher für euch am Start. Deswegen natürlich der Blick auch immer auf die kommunikativen Themen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Uns macht das auf jeden Fall Spaß, uns an Spekulationen ein klein wenig zu beteiligen.
Auf jeden Fall.
Auf diesem Wege. Mal schauen, was es nächste Woche gibt. Bis dahin, gute Zeit, schöne Woche, bleibt stabil und bleibt im Gespräch.
Ciao.
Noch ein Tor.